Ja, liebe Gemeinde und Gäste, ich habe euch eine Auslegungspredigt mitgebracht zu Johannes 8, 1 folgende, die Ehebrecherin. Und wie immer, Erkenntnis ist Stückwerk, ich bringe euch mein Stück mit, ich predige mir immer selber auch und ich bin auf den Diskurs hinterher gespannt und offen. Am Anfang schlüpfe ich in die Rolle eines Pharisäers. Und dann kommt der Text. Also nochmal guten Morgen, liebe Brüder und Frauen. Mein Name ist Tzedek, T vor dem Z, so viel Zeit muss sein. Und mein Name bedeutet Gerechtigkeit. Ich bin Pharisäer, weil mein Opa Pharisäer war, mein Papa Pharisäer war und ich jetzt auch. Alle meine Freunde sind Pharisäer, Kaufleute, Handwerker, Bauern, auch ein paar Schriftgelehrte. Was uns verbindet? Eine tiefe Begeisterung, eine tiefe Leidenschaft für ein Leben nach der Tora, 5 Bücher Mose. Denn das Gesetz ist gerecht. Das Gesetz tun ist gerecht. Gerecht sein durch das Gesetz. Gottes Willen tun ist Leben nach dem Gesetz. Gott gefallen ist Leben nach dem Gesetz. Denn wir haben es von ihm persönlich. Wir sind auserwählt, wir sind ausgesondert. Er gab uns das Gesetz, nach dem wir leben sollen. Höre ich da einen Amen?
Amen.
586 vor der Zeit wurde der Tempel zerstört. Und wisst ihr warum? Weil es kein Leben nach der Tora im Volk gab. Das soll nie wieder passieren. Unsere Losung: erst das Gesetz, dann die Propheten und dann der Tempel. Ich muss nachher hoch zum Tempel, da sind die Sadduzäer. Die haben so die ganze Tempelanlage unter Kontrolle und machen die Außenpolitik. Die denken, der Tempel steht an erster Stelle. Nein, das Gesetz steht an erster Stelle. Und wir kümmern uns um das Volk. Wir lehren es. Wir bringen ihm bei, wie Leben nach der Tora, nach dem Gesetz funktioniert.
Aber das Gesetz bringt den Tod.
Wer hat das gesagt? Das Gesetz bringt nicht den Tod. Das Gesetz ist der Weg zum Leben. Es bringt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in den Finanzen, Gerechtigkeit im Besitz und in der Verteilung des Besitzes, Gerechtigkeit in der Landwirtschaft, Gerechtigkeit für die Witwen und Armen, für die Waisen. Die Gerechtigkeit kommt durch das Gesetz zu den Reichen, zu den Ausgegrenzten und zu den Fremdlingen. Hier und nur hier entfaltet sich das Leben. Wenn du es nicht befolgst, bist du tot, ja, aber sowieso. Denn ein Leben ohne das Gesetz, ohne die Tora, ist kein Leben. Das lehren wir dem Volk. Wir geben ein Beispiel. Wir sind vorbildlich. Wir fasten zweimal die Woche, nicht einmal. Wir geben mehr als den Zehnten. Und wir beten laut und öffentlich im Tempel, damit das Volk es sieht. Ups, muss mich kurz halten, muss ja gleich noch zum Tempel. Weil der Elisa, der hat eine Ehebrecherin ertappt auf frischer Tat. Und wie immer gibt es so Nachwuchs-Rabbis. Da ist heute auch einer am Tempel und der verwirrt immer das Volk. Ne? Wie viele seiner Vorgänger, naja, das wird jetzt ein Ende haben. Aber Ehebruch ist eine schwere Sache. Sehr schwer. Auf jeden Fall eine Sache für Frauen. Die brechen immer die Ehe, wenn sie mit einem Mann Kontakt haben, mit einem anderen als ihrem Ehemann. Bei uns Männern ist das nur, wenn die Frau verheiratet ist. Aber die Details interessieren jetzt ja nicht. Wichtig ist, dass die Ehe verglichen wird mit dem Bund zwischen dem Volk und Gott. Und wenn sich das Volk von Gott abwendet, diesen Bund bricht, dann ist das Götzendienst. Und auf dieser Ebene sehen wir auch die Ehe. Sie ist nicht auflösbar, eigentlich. Aber es geht da auch noch um andere Dinge, nicht nur um den Bruch des Bundes. Es geht auch um mein Besitzrecht. Meine Frau ist mein Eigentum, das verletzt wird. Es geht um Erbrecht. Ich muss sicherstellen, dass alle meine Kinder auch von mir sind. Es geht auch um das Leben der Kinder, denn uneheliche Kinder haben keinen Zugang zur Versammlung bis ins 10. Glied. Was ist das für ein Leben für die Kinder? Und es geht natürlich auch um die Liebe zu meiner Frau, wie die Liebe auch zu meinen Nebenfrauen. Es geht aber vor allem um das Ansehen meines Hauses, das auf keinen Fall als Pharisäer in den Blick mit Götzendienst und Bundesbruch gebracht werden darf. Da hört der Spaß auf. Ups, ich muss zum Tempel. Der Text. Jesus und die Ehebrecherin in Johannes 8. Jesus aber ging zum Ölberg. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen. Und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Es ist üblich, sich am Tempel zu treffen und so Lehrgespräche mit Fragen und Antworten zu führen. Das ist fast so ein geistlicher Sport. Man kommt dann selbst auch weiter. Und die Pharisäer führen hier an: Mose hat uns im Gesetz geboten. Sie bringen die Frage des Ehebruchs auf die Rechtsebene. In Levitikus 20,10 steht: Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Auf dieser Ebene des Rechts, was sollte Jesus da antworten? Wenn er sich auf diese Ebene begeben würde, könnte er sagen: Wo habt ihr den Mann versteckt? Warum kommt ihr nur mit der Frau? Habt ihr den Rechtsweg eingehalten? Ihr wisst doch, beide müssen vor der Tat über die Tatfolgen informiert gewesen sein. Es müssen zwei unabhängige Zeugen dabei sein und wir brauchen zwei unabhängige Ankläger. Und dann kommt es vor das Rabbi-Gericht, um Missbrauch zu verhindern. Und außerdem, die Rechtslage im römischen Recht lässt überhaupt keine Todesstrafe zu. Aber Jesus bückt sich und schreibt auf die Erde. Und er schweigt dazu. Die Pharisäer drängen nach. Doch auf dieser Ebene gibt Jesus keine schnelle Antwort. Keine "Ich weiß, was im Gesetz steht". Manchmal schweigt Jesus. Und wir müssen das Schweigen aushalten. Auch die menschliche Ebene der Frau ist schwer zu ertragen. Sie steht allein in der Mitte. Sieht die Beteiligten an. Ist Teil eines Disputes, aber es geht um ihr Leben. Sie wird nur als Ehebrecherin gesehen. Unpersonal. Das hat mich erinnert wie an den OP. Ne? Da kommt jetzt die Leber, nachher machen wir noch das Knie und nach dem Kaffee die Steinigung. Aber das ist eine Frau mit einer Geschichte, mit einem Leben, mit Sorgen, Nöten, eine Leidensgeschichte womöglich. Und jetzt, alleine hier in der Mitte, soll es gerecht sein, sie zu töten? Jesus kniet immer noch und schweigt. Die Pharisäer werden siegesgewiss, ne? Mehr und mehr. Hier der junge Rabbi, dem fehlen die Worte, der kann überhaupt nichts dazu sagen. Ne? Und sie drängen ihn weiter. Jesus schweigt immer noch und schreibt auf den Boden. Was schreibt er da eigentlich? Warum wendet er sich nicht diesem Gespräch zu? Was tut er da? In Jeremia 17,13 steht: Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Und jetzt richtet sich Jesus auf. Er zeigt den Pharisäern Respekt. Er geht auf Augenhöhe, voller Respekt. Und dann sagt er, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus antwortet also nicht auf dieser Rechtsebene zwischen Recht und Strafe, sondern er antwortet nahe am Herzen der Pharisäer. Eine Herzensfrage. Wer unter euch ohne Sünde ist? Jetzt gibt es neben den fünf Büchern Mose, der Tora, auch eine mündliche Tora. Die wurde immer mittransportiert durch die Jahrtausende, um zu verstehen, was in dem Bibeltext steht. Das ist die Mishnah. Und darin stehen nicht 10, sondern 613 Gebote und Verbote, die die Pharisäer halten müssen. Wer unter euch hält alle Regeln, der werfe den ersten Stein. Mit einer Frage nach rabbinischer Tradition stellt er den Plan der Pharisäer auf den Kopf. Kehrt die gesamte Situation um, auch für die Frau. Mit einer Frage werden die Pharisäer und Schriftgelehrten ihres Amtes als Ankläger, Richter und Vollstrecker enthoben. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Weiter im Text, Vers 9. Als sie das aber hörten, gingen sie weg. Einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Die Pharisäer sind ehrlich und wahrhaftig. Ja, sie haben es erkannt in diesem Augenblick, auf diesem Platz, an diesem Morgen vor dem Tempel. Jeder ist schuldig. Keiner ist besser. Zwischen den zwei großen Pflöcken, Gesetz und Strafe, ist die Gerechtigkeit angesiedelt. Und die Gerechtigkeit der Pharisäer zwischen Gesetz und Strafe ist das Tun. Du schaffst es oder du schaffst es nicht. Dann Tod. Im Alten Testament ist Gerechtigkeit aber nicht die Erfüllung gesetzlicher Normen, sondern das angemessene Verhalten in einer zweiseitigen Beziehung. Gerechtigkeit ist nicht das Ergebnis einer Rechenaufgabe bei Gott, sondern Gerechtigkeit ist Liebe, Güte, Erbarmen, Rettung und Heil. Das ist Gerechtigkeit. Das ist gerecht. Gottes Gerechtigkeit. In dieser schon erwähnten Mishnah, die ja als Auslegungshilfe damals allen auf diesem Platz bekannt war, steht, warum ist Gott gütig? Weil er gerecht ist. Warum ist Gott gerecht? Weil er gütig ist. Denn er zeigt den Sündern den Weg zur Buße. Und des Weiteren in der Mishnah, um das zu verstehen, Gott sprach, sie lassen also Gott sprechen in der Erklärung, wenn ich die Welt mit der Eigenschaft des Erbarmens schaffe, werden die Sünden überhand nehmen. Wenn mit der Eigenschaft des Rechtes, wie kann die Welt bestehen? Allein siehe, ich schaffe sie mit der Eigenschaft des Rechtes, gepaart mit der Eigenschaft der Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit im ATNT ist verbunden mit Liebe, Güte, Erbarmen. Das ist das Bedeutungsfeld, das hinter dem Wort steht. Nicht aufrechnen, nicht eine kaufmännische Haltung als gerecht. Im Bereich des menschlichen Zusammenlebens im Judentum ist das Wort Gerechtigkeit mit Taten helfender Liebe gefüllt. Das ist gerecht. Rabbi Akiba sagt, mit Güte wird die Welt gerichtet, nicht mit der Menge an Werken. Und Rabbi Jehoshua sagt, beurteile jeden Menschen nach seiner guten Seite. Und Hillel Hillel kannte auf dem Tempelplatz jeder. Ne? Es gab zwei große Schulen, Hillel und Schamai. Und die haben ganz viele Schüler gehabt. Das waren die Stars. Und was der sagte, hat sich in Jerusalem herumgesprochen. Das ist ohne Zweifel. Und er sagt, richte deinen Nächsten nicht, bis du in seine Lage gekommen bist. Und Jesus kniet sich wieder hin. Alle sind gegangen, nur die Frau ist noch da. Etwas verloren, etwas bizarr die Situation. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb alleine mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortet, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus richtet sich auch bei der Frau auf, wie bei den Pharisäern. Das heißt, sie bekommt den vollen Respekt. Und er sagt, ich verdamme dich nicht. Haben wir das gehört? Ich verdamme dich nicht. Ich sehe dir in die Augen, ich sehe dich. Du bist kein Mensch zweiter Klasse. Du bist keine Nachfolgerin mit Beigeschmack. Du bist meine geliebte Tochter. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das bedeutet nicht, oh, heute hast du mal Glück gehabt. Heute keine Verdammung, aber nächste Woche rechnen wir wieder alles auf. Nein. Seine Gerechtigkeit ist Liebe, Güte, Erbarmen, Rettung und Heil. Geh hin und mach es beim nächsten Mal besser. Meine Gerechtigkeit, meine Liebe zu dir, mein Erbarmen ist der Boden, auf dem du weiter wachsen wirst, auf dem du neu anfangen kannst, auf dem ein Leben in Augenhöhe möglich ist. Können wir diesem Mann folgen? Können wir seine Gerechtigkeit in unser Leben, in unserem Leben Gestalt geben? In der Familie? In der Gemeinde? Können wir uns von dem Rechnen befreien, von dem Urteilen und Verurteilen anderer? Liebe und Erbarmen üben gegen jeden und jede? Oder kommt ein Aber? Aber Gott ist. Letzter Satz. Matthäus 22, 37. Wieder kommen Pharisäer und Schriftgelehrte und fragen Jesus nach dem höchsten Gebot. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allen deinen Gedanken. Das ist das höchste Gebot. Und das andere, was jetzt kommt, ist dem gleich. Also was jetzt kommt, ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Sind wir bereit, dieser Gerechtigkeit zu folgen, diesem Mann? Gott segne uns dazu. Amen.